Cheers, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zurück im Besenwagen und wir sind mit dir zusammen mal wieder unterwegs nach Bayern in die Heimat von Burgi. Es geht um Bräuche und Musik im bayerischen Raum. Nein, wir besuchen heute eine der erfolgreichsten deutschen Radsportlerinnen und ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Lisa Brennauer. Hallo.
Hallo.
Euch begrüßen natürlich die klassischen Besenwagenfahrer Bastian Marx,
Paul Voss
und Anni Stauf.
Und der ganze Spaß wird präsentiert von Rafa, respektive Rafa Custom. Alrighty. Ja, schon länger geplant, aber Lisa war noch so ein bisschen mit ihrer Saison beschäftigt bis vor kurzem, also auch ganz frisch erst in der Offseason angekommen. Andi hatte direkt Fragen.
Genau, wir haben jetzt gerade eben alle... Oder ihr habt es gar nicht gesehen, aber es gibt jetzt von der Bundesliga-Regierung
Bundesliga.
Von der Bundesliga.
Von der Bundesliga.
Die deutsche Bundesliga hat heute verkündet.
Nein, aber ich dachte jetzt so, eigentlich ist ja jetzt immer der Zeitpunkt, weißt du, Off-Season gehen die Leute alle irgendwo hin in Urlaub, entspannen sich ein bisschen von der Saison. Ist ja jetzt auch nicht möglich. So, deswegen eigentlich wollte ich jetzt fragen, wohin fährst du in Urlaub, aber das hat sich jetzt eben erledigt. Wahrscheinlich nicht so weit weg auf jeden Fall.
Ja, ich muss erst einmal kurz was korrigieren. Also ganz in der Offseason bin ich noch nicht. Weil vielleicht findet ja noch das Madrid-Rennen statt. Challenge in Madrid im Rahmen von der Vuelta. Ah, okay. Und steht auf jeden Fall noch in unserem Kalender, weil ja, wir auch da Hauptsponsor sind oder zumindest mal unser großer Sponsor, Ceratizid, der Hauptsponsor ist. Und ja, mal sehen. Man weiß ja noch nicht so genau, ob alles stattfindet, aber das würde ich erstmal noch fahren und dann geht es vollgas in die Offseason. Und ja, eigentlich, ehrlich gesagt, in der normalen Saison bin ich dann auch mal froh, einfach mal ein bisschen zu Hause zu sein. Mhm. Und wir haben immer so eine Woche mit Freunden, wo wir uns treffen und meistens irgendeine andere Stadt besichtigen. Also wir waren schon mal in Prag und Wien und in Sevilla und haben immer uns mal was Neues angeschaut. Und einmal so eine Hausboot-Tour und sowas war jetzt eigentlich wieder der Plan für diese Off-Season, eine Woche mit den Freunden. Und mal sehen, ob wir es umsetzen können, bestimmt in irgendeiner Form, aber... Es wird auf jeden Fall nicht weit weggehen.
Ja.
Ja, dieses Challenge Vuelta steht auch in deinen relativ ausführlichen Palmarès schon, habe ich gelesen. Da stand Gesamtwertung und Etappensieg. Sind das immer mehrere Sachen? Ich habe in den letzten Jahren immer nur das Madrid-Rennen mitbekommen.
Also bis vor 2 Jahren war das immer nur ein Tagesrennen. Mhm. Und letztes Jahr gab es dann, glaube ich, zum ersten Mal am Tag davor ein Zeitfahren und dann das Rennen in der Innenstadt von Madrid. Und dieses Jahr wird sogar 3 Tage sein. Also ein Zeitfahren und 2 Straßenrennen. Und ja, ob das dann noch weiter ausgebaut wird, weiß ich nicht. Aber die sind auf jeden Fall, ich glaube, Unipublic ist das, die da das organisieren. Die sind da auf jeden Fall daran interessiert, das immer weiter auszubauen. Und dieses Jahr wird es eben 3 Tage sein.
Alright. Ja, Palmarès ja. Normalerweise.
Basti hat hier schon die Palmarès sehr eingekürzt und es sind immer noch viele.
Ja, das ist
deswegen,
relativ
weil, ich würde mich jetzt einfach mal fragen, was ist denn persönlich dein größter Erfolg gewesen?
Also ich blicke immer noch zurück auf den Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren. 2014, riesiger Erfolg, konnte ich auch irgendwie mit nichts anderem mehr so richtig toppen, die Mannschaftszeitfahrtitel, aber auf jeden Fall alles, was bei einer WM mit Regenbogentrikot oder Podium zu tun hat, ist immer was ganz, ganz Besonderes und der Tag, der hat sich auf jeden Fall so bei mir eingebrannt, dass ich heute noch Gänsehaut bekomme, wenn ich dran denke und deswegen, obwohl es schon ja jetzt mittlerweile 6 Jahre her ist, aber deswegen ist es nach wie vor der.
Ja, ey, wir müssen das jetzt eigentlich nochmal in Kontext setzen. Basti, willst du doch nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, genau.
Damit also, es hier nicht so untergeht.
Ich ratter das jetzt nicht alles runter. Wer Bock hat, kann sich die ganze Liste mal bei
ja,
Wikipedia
doch, mach
reinziehen. Nee, aber ich habe genau aus diesem Jahr und was du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich heute Morgen auch mal den einzigen Podcast gehört, den ich zu dir gefunden habe aus 2014. Und da musste man dann, erkennt man relativ schnell, der wurde aufgenommen, nachdem du erst Mannschaftszeitfahrweltmeisterin geworden bist, danach Einzelzeitfahrweltmeisterin geworden bist und dann noch im Sprint Silber im Straßenrennen geholt hast. Da hast du den BDR ganz gut zufriedengestellt auf jeden Fall. Da haben sich ein paar Leute gefreut in der Otto-Flex-Schneise.
Ich glaube, ja.
Ja. Genau. So. Wie viele Weltmeistertitel hast du insgesamt? Mannschaftszeitfahren hast du öfter gewonnen, ne? Da waren ja, noch genau. 13 und 15.
Drei.
Mhm. Genau.
Ja. 13, 14, 15 Mannschaftszeitfahren.
Ja. Und genau. Auf der Bahn auch immer unterwegs, ja. Da auch ein paar Europameistertitel und ja, es ist ja. Straße natürlich, ja. Thüringen-Rundfahrt.
Ja,
und
da warst du dieses Jahr.
Dieses Jahr, da kommen wir noch zu, genau, die Resultate. Erstmal bei Pro Cycling Stats reingeguckt und bis auf Giro Rosa ist eigentlich alles einstellig. Alles.
Jetzt. Das war auch ganz lustig, da muss ich kurz einsteigen. Das hat nämlich meine Teamkollegin Lynn Teutenberg vom letzten Radrennen gecheckt, eigentlich vor der Flandern-Rundfahrt. Das war nochmal für mich so ein richtig großes Highlight. Und dann in der Früh haben wir geguckt, ja, wie oft bin ich eigentlich schon Flandern gefahren und so und sie zum allerersten Mal. Und dann hat sie in Pro Cycling Stats geguckt und gesagt, Lisa, du weißt schon, du musst morgen einfach gut fahren. Ich so, hä, wieso das denn? Ja, anders zerstörst du deine Pro Cycling Stats Seite jetzt, weil an den letzten zwei Rennen darfst du jetzt nicht mehr scheitern. Okay, im Giro d'Italia waren ein paar Platzierungen weiter hinten dabei, aber weiß wohl jeder, dass Bergankünfte nicht meine absolute Stärke sind. Aber ansonsten alles andere, was dieses Jahr war, war irgendwie unter den Top Ten. Und sie fand es dann total lustig, dass wenn ich jetzt die nächsten zwei Radrennen nicht gut fahre, dass es dann echt schlecht aussieht in meinem Profil.
Ich bin sicher, du bist natürlich der Vierte jetzt auch noch geworden, für Madrid, ne? Für ja. Madrid gilt das jetzt auch ja, nochmal.
Stimmt. Ich ratter das einfach mal runter, genau. Weil das ist geil. Dieses Jahr Strade Bianche, 8. Deutsche Meisterschaften, 1. Europameisterschaften, da ist dann Mixstaffel, Straßenrennen und Einzelzeitfahren. Einzelzeitfahren 4. Ja? Oder war ja. 6. Straßenrennen 6. und Mixstaffel 1. Dann Weltmeisterschaften, Einzelzeitfahren 4. Weltmeisterschaften, Straßenrennen 9. Gent-Wevelgem 3. Flandern-Rundfahrt 4. und Depanne 2. Stabil.
ja, nee, stabil war auf jeden Fall die Saison wirklich und ja, ich fand es auch ganz cool, dass es eigentlich ziemlich breit gefächert auch war an den Anforderungen, also so ein Zeitfahren dabei, total flache Rennen, Sprintankünfte, Strade Bianche, ein total schweres Rennen oder die WM und das war eigentlich das, was mich selber so ein bisschen verwundert hat, wo ich mir jetzt auch dachte so, okay, dass die Breite so da war in den verschiedenen Anforderungen an die Radrennen.
Ja, du bist halbwegs bergfest und sprinten kannst du auch.
Ja, es darf nur nicht zu lang, darf es halt nicht hochgehen. Das ist ja nicht mehr mein Ding.
Sag mal, bist du eigentlich vor dem Strade Bianche Rennen schon was gefahren dieses Jahr? Irgendwie auf der Bahn oder war das das erste Rennen sonst? Ne?
Ja, es war das erste Rennen außer die Bahn-WM. Die war ja in Berlin. Das war ja noch kurz vor Corona-Lockdown.
Okay.
War im Februar noch die Bahn-WM und da lief es ja auch ganz gut, zweite und dritte. Ja. Und dann habe ich nichts gefahren bis Strade Bianche, das war dann mein erstes Rennen wieder.
Wie hast du die Zeit so verbracht? Hast du das gut verkraftet? Also ich meine, die Ergebnisse sehen ja sehr gut aus danach. Hast du irgendwas anderes gemacht? Oder?
Ja, es war auf jeden Fall total anders. Also am Anfang hat ja jeder irgendwie gedacht, naja, jetzt mal gucken, so dann kann es ja alles gar nicht dauern und so. Und dann Olympia-Absage war für mich ein Riesending. Hat mich auch mal kurz aus der Bahn geworfen, hat meinen Trainer angerufen und gesagt, so jetzt, ich muss mal eine Woche weg vom Rad, ich mache jetzt erstmal nichts, ich brauche mal Zeit für mich, meinen Kopf ein bisschen richten, verstehen, dass sich mein großes Ziel gerade um ein ganzes Jahr verschoben hat. Und wirst schon sehen, in der Woche jetzt sieht die Welt wieder anders aus, dann können wir wieder über Radsport reden, aber jetzt erstmal nicht. Und das habe ich dann auch gemacht, hat mir total gut getan. Und danach haben wir halt ein Plan geschmiedet. Ich habe auch einen neuen Trainer seit Dezember. Es war nochmal ein Wagnis da, mal nochmal was Neues zu probieren. Auch in die olympische Saison gehend ja eigentlich. Vielleicht ein bisschen Risiko, aber im Endeffekt hat das super geklappt. Und er hat einen Weg gefunden, zu sagen, gut, wir trainieren jetzt so, dass du, naja, wir versuchen mal, den großen Motor größer zu machen. Aber ansonsten nicht so in die Spitzen zu gehen und einfach mal die Leistung zu halten. Also das sieht man auch bei Training Peaks, das ist so ein schönes Plateau aus und da tut sich nicht viel, aber weder viel nach oben noch viel nach unten. Und das haben wir dann so lang gemacht, bis wir ungefähr eine Ahnung hatten, wann es weitergehen könnte. Und dann fängt man natürlich an, macht ein paar Intensitäten, fängt an, gezielter zu trainieren, Spitzen zu setzen und bis zum Wettkampf das halt weiter in die Spitze zu treiben. Und das hat halt echt gut funktioniert. Ich glaube, das ist mir rückwirkend so eine Trainingsphase mal ganz gut getan hat, auch was ich so nicht kenne, weil ich ja das, dass ich meine Saison immer so lang habe mit der Bahn noch hinten dran nach der Straßen-WM, fahre ich ja meistens bis in November noch Bahnrennen. Dann habe ich gerade einen Monat frei, dann habe ich gerade Dezember und Januar und ein bisschen vom Februar, um für die Februar-Bahn-WM schon wieder fit zu sein und dann geht es direkt in die Klassiker.
Ja, mich würde interessieren, was wäre jetzt bei Olympia dein Ziel gewesen? Oder ich meine, im nächsten Jahr sind die gleichen Ziele sicherlich, aber sowohl Mannschaftsverfolgung als auch Zeitfahren und Straßenrennen oder fokussierst du dich da irgendwie eher mal nur auf die Bahn? Weil ich glaube, da ist ja die Chance gerade am höchsten, auch eine Medaille mit nach Hause zu nehmen, oder?
Ja,
auf dem Kurs.
Nach der Bahn-WM, als wir eine Medaille gewonnen hatten in der Mannschaftsverfolgung, da wurde es erstmal so richtig klar. Also da haben wir erstmal alle richtig gewusst, okay, wir haben hier eine Chance, eine wirklich realistische Chance, eine Medaille zu gewinnen. Und der Fokus auf die Mannschaftsverfolgung auf jeden Fall richtig. Jetzt, wo ich auch gesehen habe, wie weit ich im Straßenzeitfahren wieder vorn mit dabei sein kann, macht man sich natürlich schon Gedanken, lässt sich das gut miteinander kombinieren, könnte man sagen, ich möchte die Zeitfahrdisziplinen auf jeden Fall Vollgas geben und da habe ich jetzt auch die Tage schon mal mit dem Trainer ein bisschen drüber gesprochen und wollen wir auf jeden Fall nach der Offseason, also ich soll mir meine Gedanken auch dazu machen, was ich selber will und wenn wir das jetzt nochmal neu besprechen müssen, weil die Optionen sich in der Saison vielleicht nochmal ein bisschen erweitert haben, als ich es jetzt dachte oder als es jetzt halt Anfang der Saison noch aussah.
Okay, weil der Frauenvierer, wie du gerade selber schon sagst, hat ja Riesenschritte gemacht. Also ich war auch selbst bei der WM dabei, habe das Rennen gesehen vor Ort und war schon krass. Und ja, also ich meine, klar, ich glaube, die Amerikanerin und die, ist die zweite starke Nation noch vor euch gewesen?
Ja, sind also auf jeden Fall so Amerika, Italien.
Genau, ja.
Neuseeland, also sind
aber denkt ihr, dass bei euch noch mehr Schritte jetzt möglich sind Richtung Olympia dann? Also ich war eh überrascht, ne, dass ihr so einen riesen Schritt gemacht habt. Ich habe jetzt sicherlich nicht so viel Ahnung, aber das sind ja schon, also ich meine allgemein, der Frauenvierer macht ja eh krasse Schritte. Keine Ahnung, also ich fand es brutal und habe mich natürlich auch gefreut, dass ihr da eine Medaille holen konntet, aber ich glaube, die realistischen Chancen ist jetzt einfach da, ne, zu Olympia zu fahren und dann. Früher war es der Männervierer, der irgendwie so immer, ja, keine Ahnung, das Trumpfpferd war. Und jetzt kann es jetzt wahrscheinlich so in eure Richtung ein bisschen austarieren, oder?
Ja, Großbritannien hat man gerade übrigens noch vergessen bei den Riesennationen. Also ja, auf jeden Fall. Also es war für uns selber, dass es dann nochmal so einen Sprung gibt. Ich meine auch, wie nah wir an Weltrekord rangefahren sind zum Beispiel. Das sind ja die Sachen, an denen man sich vielleicht noch mehr aufhängen kann als an diesem dritten Platz. Also dass wir die Turnierschnellste Zeit hatten in einem der Läufe. Und ich denke, dass wir noch eins draufsetzen können. Wir hatten immer mal ein bisschen Probleme, die absolut stabile vierte und fünfte Fahrerin aufzustellen. Und da muss ich sagen, dass ich dieses Jahr gesehen habe, dass zum Beispiel so eine Gudrun Stock nochmal einen richtigen Schritt nach vorn gemacht hat. Die ist jetzt ja auch sogar bei den Straßenrennen ab und zu mal aufgetaucht, vorne reingefahren und hat auch für ihre Möglichkeiten, eine Wahnsinnssaison fahren. Und auch, was ich gehört habe als Rückmeldung von den Bahnlehrgängen, sieht man da nochmal eine riesige Entwicklung. Und auf so, also das freue ich mich halt drauf, das mal dann im Wettkampf live zu sehen. Und da denke ich, dass echt noch was drin ist nach vorn.
Ja, und wer ist der neue Trainer? So aus Interesse.
Mein neuer Trainer heißt Daniel Hiele. Und er trainiert ein paar Frauen, aber auch ein paar aus dem Männer-Profibereich. Und auf jeden Fall, ja, es war ein Zufall, er ist nach Kempten gezogen und ich habe es mir schon immer mal gewünscht, einen Trainer vor Ort zu haben. Und hat mich ab und zu mal so mit ihm getroffen und gesprochen, eigentlich einfach nur. Und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, boah, Lisa, das wäre jetzt eigentlich nochmal eine Chance, einen Trainer zu haben vor Ort, mit dem du dich mal vor den Computer setzen kannst, die Sachen anschauen, der dir in die Augen schauen kann und sehen kann, ob es dir wirklich gut geht. Und der morgens aus dem Fenster guckt und sieht, ob es wirklich regnet oder nicht. Und das fand ich eine Riesenchance und auch eine Herausforderung oder ein Wagnis und es hat super funktioniert.
Offensichtlich, ja.
So, Vorsicht, jetzt richtig fachlich tiefgründige Frage. Ich habe Frauen gefragt heute, was ich fragen kann, worauf ich nicht komme. Hörerinnen. Stichwort zyklusorientiertes Training. Machst du sowas? Gibt es da Trainer, die da spezialisiert sind?
Mache ich nicht so ganz extrem. Also ich passe zum Beispiel auch, wenn ich jetzt so Krafttrainingsphase mache, dann gibt es da wohl Phasen im Zyklus, wo einfach Krafttraining auf keinen Fall gut anschlägt und man vielleicht eher was kaputt machen kann, als was damit erreicht. Auf sowas achte ich zum Beispiel. Ansonsten bin ich eh jemand, der jetzt, also ich habe generell relativ wenig Probleme damit und bin da total froh drüber, aber ich steuere nicht gezielt mein Training 100%ig danach. Also nur was an so Kraftsachen und so.
Das ist ja jetzt ein großes Thema im Frauenradsport oder ist das irgendwie dann durch den Sport an sich, dass sich da eh so viel verändert, dass es dann nicht mehr so ein großes Thema ist?
Kommt mehr das Thema. Also ich glaube, dass es übrigens ewig lang überhaupt gar niemand darauf geachtet hat. Ja. Und jetzt aber immer wieder kommt das Thema auf und ich glaube, dass Leute das, dass man darüber spricht, dass man auch sich traut, auch mit seinem Trainer darüber zu sprechen. Ich meine, es ist so eine männerdominierte Welt und vielleicht hat man da auch erstmal die Frauen gebraucht, die sich traut haben, überhaupt darüber zu sprechen oder da auch Research zu machen. Und ich habe dieses Jahr ein cooles Buch gelesen, Roar heißt das. Und da geht es hauptsächlich eben darüber und auch, wie man mit der Ernährung Einfluss drauf nehmen kann, dass man erst gar nicht diese Schwankungen hat und da schon ein bisschen gegensteuern kann, damit man eben sein Training besser umsetzen kann und mehr vom Training hat, als man in der Phase eigentlich hätte.
Interessant.
Wie kam der Kontakt zu dem Trainer zustande? Kam das übers Team oder hast du privat mit dem schon Kontakt gehabt? Weil ist ja, also die Leute kennen den vielleicht nicht, aber der hat ja schon auch einige Stationen, bemerkenswerte Stationen im Radsport gehabt, zumindest mal im Männerbereich, im Frauenbereich weiß ich jetzt gar nicht so. Ja. War bei BMC, bei Saxo Bank im Trainerteam, also
genau. Ganz lustig, also seine Frau ist Elke Hiele Gebhardt, also vielleicht kennt ihr sie noch als Elke Gebhardt, wo wir selber Radsportlerin war. Sie ist eine Freundin von mir. Und so kam eigentlich der Kontakt letztendlich zustande. Also ich kenne beide schon sehr lang und wusste auch schon immer natürlich, dass er Trainer ist und dass er ein super Trainer ist. Aber es hat sich einfach nur nie so ergeben. Und jetzt durch den Umzug war das so meine Chance. Und ich dachte so, ich glaube, das ist das, was ich eigentlich gut brauchen könnte. Jemand, der mir auch mal auf die Finger klopft und der vor Ort ist. Das gibt mir ein total gutes Gefühl.
Ah, okay. Also wohnt er jetzt auch in Kempten, oder?
Genau. Die sind nach Kempten gezogen. Ganz großer Zufall. Elke hat angefangen, bei der Firma Zeratisi zu arbeiten und im Marketing. Und dann sind die umgezogen nach Kempten und wir haben geholfen, dort ein paar Schränke aufzuhängen und beim Einzug quasi geholfen. Und so kam man eigentlich ins Gespräch und habe ich halt dann irgendwann festgestellt, oh, okay, das wäre eigentlich echt richtig, richtig cool.
Im Frauensport wird es ja jetzt auch immer mehr Thema. So Performance Manager werden jetzt, glaube ich, ab nächstem Jahr obligatorisch für die Teams, zumindest mal für die Women's World Tour. Mhm. Finde ich super interessant, wie sich da jetzt dann eben auch die Trainer so auf beide Bereiche irgendwie aufteilen und in welche Richtung das geht. Also
ich
habe gerade noch mal gegoogelt, weil der war jetzt zum Beispiel auch für HVMN oder ich weiß gar nicht, wie jetzt dann richtig heißt, mit Ketonen und so weiter. Ich bin mal gespannt, ob das dann irgendwie jetzt auch so im Frauenradsport demnächst irgendwie eine Rolle spielt oder vielleicht sogar schon spielt. Ob diese Marginal Gains, gibt es die schon oder kommen die jetzt erst?
Also ich denke, dass es mit den Performance-Managern dass es schon sich auch im Frauenradsport teilweise etabliert hat. Dass es wohl auch immer, dass sich das auch noch weiter ausbauen wird. Also wir jetzt im Team zum Beispiel, wir haben keinen Team-Trainer angestellt. Also jeder kann mit seinem eigenen Trainer arbeiten. Aber man findet es einfach immer mehr. Und Trainingswissenschaft ist auf jeden Fall ein riesiges Thema. Ich denke, dass wirklich da viel, viel gemacht wird und auch investiert wird und die Teams da immer besser drin werden und auf jeden Fall die nächstes Jahr, wenn es in der World Tour auch Pflicht wird, ich denke aber, dass eigentlich die World Tour Teams mittlerweile schon alle ihre Performance Manager haben und mit denen zusammenarbeiten und das ist dann auch was übergreifend geht. Also ich denke, da gehört Ernährung dazu, da gehört Trainingswissenschaften dazu, da gehört eine Pacing-Strategie dazu für ein Zeitfahren. So viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Aerotests und so weiter. Und das wird natürlich dann schon ausgefeilt bis ins Letzte.
Ich hätte noch eine seriöse Frage, bevor wir in den anderen Teil
abdriften. Eine seriöse Frage.
Ah, okay, du hast auch eine seriöse Frage. Okay. Wie viel immer das Ding? Ich meine, du bist ja seit 2009 dabei, noch damals bei Nürnberger Versicherung und jetzt, ich meine, sind wir 2020, also 11 Jahre später. Wie hat sich für dich so der Frauenradsport seitdem verändert? Also siehst du da irgendwie eine Veränderung, eine große Veränderung oder hast du immer noch das Gefühl, es sind sehr, sehr kleine Schritte, die da irgendwie gegangen werden?
Ja, es hat sich enorm verändert seitdem. Also ich muss sagen, als ich angefangen habe so im Profibereich, da gab es auf jeden Fall noch ganz, ganz, ganz viele, die nebenbei einfach Vollzeit arbeiten waren. Eigentlich nebenbei Radsport gemacht haben. Und da hat man jetzt eine mega Entwicklung gesehen, also in allem. Egal, ob das jetzt die Aufstellung von den Teams ist. Ich denke auch, was Budgets angeht, überhaupt, wie sich das Ganze etabliert hat. Auch die UCI hat natürlich darauf reagiert, hat die World Tour eingeführt. Immer mehr Männerteams haben Frauenteams, die daran angegliedert sind, was natürlich auch ein großer Vorteil sein kann. Es gibt aber auch ganz eigenständige Teams, die ihren Weg gemacht haben. Canyon SRAM zum Beispiel, wo ich ja auch selber schon gefahren bin, die sich da etabliert haben und gewachsen sind und wirklich, also da hat sich schon enorm was getan über die Jahre.
Ich wollte mal so ein bisschen auf das Team raus, nämlich ist das ja kein World Tour Team, aber ich glaube doch relativ gut organisiert, aber was mich erstmal interessiert hat, wer oder was ist eigentlich Ceratizid und was bringt die in den Frauenradsport, weil oft ist es ja so, wenn eine Firma sponsert, gibt es auch einen Bezug dazu irgendwie.
Ja, also das ist eine Firma aus dem Bereich der Zerspannungstechnik und quasi stellen die so Rohlinge her oder Teile, Bohrer, Fräser, wie auch immer, die man braucht für so CNC-Fräsmaschinen. Und WNT ist eben der Vertrieb dazu, also das Amazon von der Zerspannungstechnik, wo du dann die Teile bestellen kannst und dann wird dir das morgen ins Haus geliefert und du hast ein neues Teil, das gestern kaputt gegangen ist.
Aber die gehören nicht zusammen? Also
die haben fusioniert auf jeden Fall.
Okay.
Ja, genau. Die Verbindung zum Radsport kommt erstmal über den Geschäftsführer selber, der früher Radsportler war. Claude Zon heißt er, also gebürtiger Franzose. Und daher die Radsportbegeisterung. Aber es ist auch so, dass viele Teile am Rad mit den Maschinen hergestellt werden. Also Kettenblätter fräsen oder, ich weiß eigentlich jetzt auch nicht, die Vorbauten zum Beispiel. Oder es werden auch, Hope, glaube ich, macht so ganze Teile vom Fahrrad oder sogar ein ganzes Fahrrad und alles eben mit den Werkzeugen, die von Ceratizid hergestellt wurden und so weiter. Und so kommt die Verbindung zum Radsport.
Oder wo ist die Lizenz gelöst? Das weiß ich nämlich jetzt
gerade gar nicht. Doch, in Deutschland. Aber okay. Es ist beim Frauenradsport eben so, dass wir da die Lizenz bekommen, wo die Mehrzahl der Fahrer herkommt. Okay. Nicht in Bezug zu unserem Hauptsponsor. Ich glaube, im Männerradsport ist das so, oder?
Also, ja, da kannst du die Lizenz, wo du sie lösen willst. Also,
okay. Nee, das ist bei uns nicht so. Zumindest noch nicht. Falls sich da was ändert, aber die Mehrzahl der Fahrer bestimmt, oder es ist echt so meine letzte Info auf jeden Fall, wo das Team seine Lizenz löst. Deswegen hat sich das auch in den gleichen Teams immer mal wieder geändert, wo die Lizenz gelöst wurde.
Wie viele Deutsche
einer der seid Partner ihr? Vom Team ist Rotor. Ja. Hast du ein rundes Kettenblatt oder ein ovales?
Ich habe ein rundes Kettenblatt. Ich habe noch nicht mal ein ovales probiert. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das irgendwie. Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ja, gut, aber ein Rotor ist ja auch rund.
Wir hatten den Sponsor auch mal.
Ja.
Wir hatten den Sponsor auch mal. Da haben wir es alle so ein bisschen ausprobiert. Aber letztendlich sind, glaube ich, alle bis auf einen wieder eine Runde gefahren.
Ja, es gibt echt Leute, die schwören total darauf und finden das voll super. Und ich konnte mich nicht losreißen von meinem runden Kettenblatt.
Rumi ist auch wieder zurück bei Rund, oder?
Nee, Rumi fährt ja noch. Oder?
Echt?
Ja, klar.
Der fährt aber nochmal was ganz anderes.
Ich guck mir diese Schrottkiste nochmal an, die er da bei der Vuelta fährt.
Ja, also das fährt er wahrscheinlich gar nicht. Aber
Alter, das sieht so verboten aus.
Fahrt ihr eigentlich auch die neue, kurze neue Technikfrage, fahrt ihr eigentlich auch die hydraulische Schaltung von Rotor, oder?
Nee, wir fahren DR2.
Ah, okay.
Keine Rotorschaltung. Wir fahren Naben, dann Powermeter, Kettenblätter.
Das war's.
Ja, okay. Froome hat noch ovales Kettenblatt.
Ja.
Habt ihr das mitbekommen, dass er jetzt so ein komisches Rad fährt, so eine Sonderlackierung?
Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Das ist mega
hässlich. Ich finde es echt nicht schön.
Eimer. Das sieht
aus. Habt ihr die Batman-Brille schon gesehen?
Ja, die finde ich, ziemlich geil. Die finde ich ziemlich geil, muss ich sagen.
1A-Batman, oder?
Ja.
Ich habe es gesehen und dachte mir so, wie der Helm oder was auch immer man sagt, was der aufhat.
Ich finde, das sieht ja, gut,
was aber Batman aufhat.
Ich sage euch, alle sagen wieder, die finden das hässlich und dann in einem Jahr alle anderen Firmen das Ding einfach nach und dann fahren alle bald nur so eine Brille.
Das guckt man sich schön.
Wir hatten ja auch schon mal einen Podcast mit Andy Clear, der ja auch irgendwie schon so eine Brille in Aussicht gestellt hat, haben wir das nach der Aufnahme besprochen?
Ich glaube, nach der Aufnahme.
Eine Aero-Brille. Ne? Ja. Und da muss ich jetzt dran denken, als ich diesen Nasenflügel gesehen habe, ob das jetzt deswegen gemacht wurde.
Genau daran musste ich auch denken, aber ich bin natürlich auch ein bisschen so ein Freak auf dem Gebiet und dann dachte ich mir so, die ist bestimmt aerodynamisch.
Also es geht hier um die neue Oakley
Batman-Brille. Wenn Batman die schon hatte, muss sie ja
auch
gut sein.
Ich denke auch, dass man sich das halt schön guckt. So, jetzt denke ich auch noch so, oh Gott, in manchen Einstellungen sieht es geil aus, in anderen Einstellungen denke ich mir so, meint ihr das ernst? Aber ich denke, in 3 Monaten findet man es geil, wenn es mal jeder aufhat.
Kommt erst nächstes Jahr raus.
Ah, okay.
Also dauert noch ein bisschen, bis wir die alle haben.
Hast du Zeit, es geil zu finden?
hast du schon mal im Besenwagen gesessen vor heute?
Nee.
Noch nie?
Ernsthaft?
doch. Einmal, warte mal. Also echt noch nicht oft. Ich musste mal so einen Besenwagen nach dem Sturz zurückfahren zum Ziel, aber selten.
Wir müssen echt.
Das ist also was Neues für mich heute.
Wir müssen echt irgendwann mal anfangen, schlechtere Leute zu interviewen. Weil alle, die wir interviewen.
Jetzt kommt ihr mal in den Besenwagen, oder? Keiner sagt.
Fahren die Besenwagen, haben keine Geschichten dazu.
Ja. Stoffi, da können wir mit uns eigentlich anfangen dann.
Ja. Hey, Ich gucke aber auch gerade mal schnell hier deine ganzen Ergebnisse durch und ich glaube, auf 2006 warst du zumindest bei einer Rundfahrt, hast du keinen DNF.
Also warte mal, 2006, da war ich noch, Juniorin.
Ja, aber ansonsten war es meistens, also du bist fast alles durchgefahren, nur so ein paar DNFs, also viele Möglichkeiten für einen Besenwagen gab es nicht.
Nee, aber 2006, da stehen bestimmt schon die Rundfahrten drin. Ich bin da zwei Rundfahrten mit den Frauen schon gefahren, Thüringen-Rundfahrt und Tour de l'Aude.
Genau.
Und ja, da musste ich vom Bundesinn aus früher aussteigen, weil ich ja nur Juniorin war und er nicht wollte, dass ich da, das war eine ewig lange Rundfahrt. Also da, damals ging die Tour de l'Aude mindestens schon eine Woche, wenn nicht gar 10 Tage.
Ja.
Und das wollte der halt mir nicht aufbrummen, ne? Deswegen bin ich da ausgestiegen. Kleine Entschuldigung parat, ne? Und in Thüringen, da bin ich krank geworden in dem Jahr, das weiß ich nämlich noch, weil es war ja nicht so ein schönes Erlebnis und das merkt man sich ja meistens am besten.
Wie, hat mich interessiert, wie abgefuckt warst du dieses Jahr, dass Paris-Roubaix nicht stattgefunden hat?
Oh. Muss ich das in Worte fassen?
Ja,
kann man
ja.
Bei eurem, kann man im Podcast auch was sehen dann?
Nee, wird gepiept auch.
Wir
was.
Sind auch explicit.
Ja. Bestimmt gar nicht.
Ja.
Man darf hier ruhig fluchen.
Okay, ich fand es echt, das fand ich echt schlimm. Wirklich, fand ich richtig, richtig schade. Erstens, man hat natürlich auf die Form jetzt voll gestimmt. Das wäre wirklich ein Radrennen für mich gewesen, glaube ich. Das hat mir schon gefallen. Ich war auch da, habe es mir angeschaut. Habe mich also da mal drüber gequält über den ganzen
Pflaster. Bist du da mit den Teutenbergs Weg. Hingefahren? Mit diese, war das diese Recon-Tour?
Also nicht mit den Teutenbergs, ich glaube, die waren extra nochmal, okay. Aber Lynn Teutenberg war schon dabei, die hat das mit mir reingezogen und das war cool, also ein Tag war schön, ein Tag war auch richtig schlechtes Wetter, sodass man sich dachte, okay, es wäre ja auch langweilig gewesen, es jetzt bei Superwetter auszutesten und dann kommt man zurück und es ist dann einfach nicht das Gleiche, aber cooles Rennen, ich freue mich auf nächstes Jahr auf jeden Fall. Und ja, ach, das war wirklich echt schade.
Aber da komme ich mir auch gleich zu einer Frage nochmal. Wie oder welches Rennen würdest du gerne mal fahren, was du bei den Männern siehst? Ist es Roubaix? Ist es das Rennen schon? Oder und jetzt okay, die Tour jetzt kommt wahrscheinlich jetzt auch gleich. Weil wie schön, denke ich mal, eine Frauentour zu Tour de France zu haben.
Ja.
Aber außerhalb jetzt mal der Tour, gibt es da irgendein Rennen, was du als Frauenrennen sehen würdest. Ich meine, mittlerweile gibt es ja schon von fast jedem großen Rennen eine Frauenversion.
Genau, gibt es schon von fast. Mailand Sanremo fehlt noch, glaube ich, so. Das wäre auch noch echt, glaube ich, richtig cool. Das haben wir nicht.
Aber würdest du denn auch wollen, dass ihr die 300 Kilometer fahrt? Oder?
Uff.
Nee, Mann,
nee, ich glaube, das. Also, ich. Nee, aber ich glaube auch, dass das nicht das ist, was das Radrennen ausmacht. Also ich finde, dass... Ja,
ist ja nicht mehr
genau, das geht jetzt.
Ja, genau, also Mailand Sanremo macht schon die Länge ist aus. Also wenn das Rennen nicht so lang wäre, wäre es bei den Männern auch anders am Ende. Aber
ja, nein, weil es dann auch nicht mehr Mailand Sanremo hieß.
Genau.
Ja, genau. Das
aber,
ist ja
oder man aber Paris-Tour startet auch nicht in Paris.
Ja. So eine Bus-Edition.
Nee, genau. Aber wirklich jetzt Paris... Ja, Paris-Roubaix auf jeden Fall. Das finde ich wirklich... Das ist mega und wir könnten ja auch mal über die Deutschland-Tour reden.
Ja.
Das wäre natürlich auch cool. Sowas. Also mal was Großes wieder im eigenen Land. Klar, wir haben die Thüringen-Rundfahrt, super Event, liebe ich total. Bin ich auch, glaube ich, irgendwie so fast jedes Jahr gefahren. Vielleicht einmal.
Das wäre so zum Beispiel ein Frauenrennen, was ich mal gerne wieder fahren würde.
Ja, genau. Ja?
Fand ich immer, als U23-Fahrer war das immer super.
Mega Rundfahrt, ja.
Ja, Hammer. Finde ich cool. Also liegt mir auch total. Ich finde es auch wunderschön dort. Und also, ja, aber so eine Deutschland-Tour, das wäre
ja mal wieder auch mal was generell ein paar mehr groß. Rennen in Deutschland, vor allem Deutschland-Tour. Genau. Warum eigentlich nicht, ne?
Ja.
Ihr habt auch nichts anderes, ne? Außer die deutschen Meisterschaften und dann halt die Thüringen-Rundfahrt. Ist das für Profis so das Einzige, ne?
Ja. Genau.
Ich habe vorhin gar nicht mehr weitergefragt. Dieses dein Team ist quasi so vergleichbar mit einem PKT-Team, würde ich sagen, ne? Bei den Männern. Hast du Nachteile dadurch oder ist es eigentlich so, als wärst du in einem World Tour-Team da bei euch?
Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also bei uns gibt es ja diese Europe-Tour nicht. Also vielleicht ist es so ein bisschen so wie es so Phoenix, also so zweite Reihe bei uns, wurde ja die World Tour erst eingeführt. Und es haben sich dadurch total viele Fragen aufgetan, die nicht so jemand richtig beantworten könnte. Total viele von uns haben zum Beispiel so Stellen bei öffentlichen Ämtern, Polizei, Bundeswehr und so weiter. Und jetzt gab es da tierische Probleme, weil man auf einmal ja bei einem World Tour-Team in eine Anstellung geht. Beziehungsweise kann man natürlich auch als Selbstständiger fahren, aber das geht nicht in allen Ländern. Also man kann dann in manchen Ländern tatsächlich...
In Spanien, Italien ist das vor allem.
Genau, Italien
ist, glaube ich,
Spanien, richtig Italien, ja. Frankreich. Und jetzt hat man, wenn man so eine öffentliche Stelle eigentlich hat, kann man schon mal in den Ländern gar nicht in ein World Tour Team gehen, weil die das vom Staat irgendwie her nicht erlauben, dass man dort selbstständig ist und Profi. Also die möchten das als Anstellung nur durchführen. Und das waren so die ersten Probleme, die sich da halt so ergeben haben. Und ansonsten ist es so, dass es hat für Fahrer insofern gewisse Vorteile, dass man eben zum ersten Mal eine Anstellung eben eingehen kann. Das, was auch mit Sachen wie Mutterschutz oder Krankenversicherung, Sozialversicherungsbeiträge, alles Mögliche natürlich verbunden ist, also die Sachen. Und dann hat man die sichere Einladung zu den ganzen großen Wettkämpfen. So, jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, ich bin jetzt nicht in einem World Tour Team. Wir werden eigentlich in der Regel trotzdem zu den ganzen großen Radrennen eingeladen, weil wir ja trotzdem in den Top 10 Teams der Welt sind. Und können aber auch die kleinen Rennen fahren. Jetzt haben sie das dieses Jahr aber wegen Corona und weil sonst die World Tour Teams hätten teilweise gar keine Rennen fahren können, doch wieder gelockert und auf einmal durften World Tour Teams auch wieder die kleineren Rennen fahren, also die Zweier-Kategorie-Rennen. Das war davor eigentlich nicht zulässig. Also ich würde mal sagen, es hat seine Vor- und Nachteile. Für einen Fahrer hat ein World Tour Team halt einfach, es hat halt mehr Regeln, egal, das Team muss halt auch bestimmte, muss einen Teamarzt haben, muss bestimmte Sachen vorweisen, was ein Continental-Team nicht muss. Aber ich muss sagen, dass ich in dem Team, wo ich jetzt bin, nie das Gefühl hatte, dass ich jetzt dadurch einen Nachteil habe, dass ich nicht im World Tour Team war. Wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, weiß man natürlich noch nicht. Und da wird es mit Sicherheit auch Änderungen geben.
Ich habe diese Woche das Gerücht gehört, dass Canyon SRAM auch downgradet, aber es nicht, absolut nicht aus sicherer Quelle.
Okay.
Ich bin gespannt. Weiß da irgendjemand was von euch?
Weiß ich nicht. Das Problem war halt auch, also die UCI hat da Riesensummen auch verlangt natürlich, dass man das World Tour Team anmelden darf überhaupt. Und die so groß waren aber die Vorteile auch wieder gar nicht dann im Endeffekt. Also es ist so, also ich weiß jetzt zum Beispiel nichts davon, dass die irgendwie da einen Schritt zurück machen. Ja, aber die Anmeldungen so weit sind ja nicht mehr weg, glaube ich, oder?
Ja, die sollten jetzt irgendwann im November, glaube ich, gibt es eine Deadline. Ja. Ich weiß nicht, immer Mitte November ungefähr. Das hatten wir auch schon mal irgendwie, ich weiß gar nicht, mit wem wir das schon mal besprochen haben. Ich glaube, mit Ronny Lauck hatten wir schon mal über diese Erweiterung oder diese ganzen Auflagen, die es jetzt eben ab nächstem Jahr gibt, gesprochen, wovon ja die meisten einfach auch sinnvoll sind, aber für viele Teams auch eben einen finanziellen Aufwand bedeuten, den sie vielleicht nicht umsetzen können. Ne? Wobei jetzt eigentlich das Team ja aus der Hinsicht immer ganz gut aufgestellt war, aber gut, ist jetzt auch nur ein Gerücht, aber es wird auf jeden Fall schwieriger dann.
Ja, werde ich auf jeden Fall halt deutlich mehr kosten wird, sind auch die Mechaniker und Physios, weil die ganzen Sozialversicherungsbeiträge und alles, was da dranhängt, der kostet dich ja dann, was weiß ich, ein Drittel oder wie genau, weiß ich jetzt auch nicht, aber kostet der dich ja dann als Firma schon mehr als jetzt, wo er als Selbstständiger für dich arbeitet, wenn er dann am Ende dann beim gleichen Gehalt rauskommen soll.
Aber denkst du, dass dann jetzt quasi die Sprünge, die der Frauenradsport macht, oder die UCI macht sie ja vor allen Dingen, zu groß sind und zu schnell für die meisten Teams, um da irgendwie Schritt halten zu können? Weil ich meine, also du selbst sagst ja, du fährst in einem gut strukturierten Team, wirst du ja auch ein gutes Einkommen haben. Und ich hoffe jetzt mal, dass bei euch, oder ich gehe mal davon aus, dass keiner bei euch noch irgendwie nebenbei arbeiten muss. So wie, und dann gleichzeitig sagst du, okay, vielleicht Canyon Swam gibt es Gerüchte, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, gehen vielleicht runter, weil halt die Kosten da oben zu viel sind. Das ist ja schon eher ein Team, was wahrscheinlich ein solides Budget hat. So, sind da vielleicht die Sprünge zu groß, die gemacht werden gerade? Also auf der administrativen Seite?
Es gibt ja noch ein anderes großes Frauenteam, Bulls, Dolmans, die nicht World Tour sind, eines der mit erfolgreichsten Teams bei uns, die sich da dagegen entschieden haben. Ob die Schritte zu groß sind? Also ich glaube, man hat vielleicht auch ein bisschen dann den Frauenradsport vielleicht auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Also ich meine es jetzt im positiven Sinne. Wir haben immer geschrien, wir wollen mehr, mehr, mehr. Wir wollen mehr Aufmerksamkeit, mehr Medienpräsenz, mehr Geld. Und dann hat man halt vielleicht auch darauf reagiert und gesagt, okay, dann gibt es jetzt die World Tour, das sind die Regeln. Und den Weg wollen wir gehen. Und der Frauenradsport hat darauf reagiert und ich glaube, wie viel waren es jetzt? 5, 6 Teams, die World Tour Status angenommen haben für dieses Jahr. Und dann muss ich sagen, ist es jetzt vielleicht auch ein unfaires Jahr, um darüber groß zu urteilen oder voreilig zu urteilen, weil natürlich jetzt dieses Jahr so extrem anders gelaufen ist, als es normalerweise gelaufen wäre. Und es war ja jetzt unser eigentlich erstes großes Jahr mit den World Tour Teams.
Stimmt. Ja, bin ich auch mal gespannt. Für nächstes Jahr gibt es, glaube ich, ein paar, die auch schon neu angekündigt wurden. Also Jumbo macht ein Team. Ich weiß gar nicht, welche Lizenz die lösen wollen.
Ja, die müssen jetzt halt erstmal Continental gehen, weil die müssen erstmal ein Jahr Continental-Team machen, neue Regel, damit die dann im Jahr drauf dann eine World Tour-Lizenz anfragen können.
Aber das wiederum verstehe ich halt nicht, weil im Männerradsport kannst du halt, da kaufst du dir das Ding und dann bist du World Tour. Und da kommt Jumbo wahrscheinlich mit reichlich Kohle rein und die können sich diesen Status nicht mal erkaufen. Und das finde ich halt, also da ist halt dann wieder so, keine Ahnung, also weißt du, es sind so irgendwie so,
ja, das, also, ich glaube, das soll ein bisschen Stabilität reinbringen, ne? Dass eben nicht Leute irgendwie ein Jahr sagen, ey, wir machen jetzt hier, lösen eine Lizenz.
Und, nee, du musst auch mehrere Jahre lösen. Halt nicht mehr. Ich glaube, du musst ja, beim Frauen sind glaube ich sogar 3 oder 4 Jahreslizenzen, ne? Ist ja gar nicht.
Ach so, aber dann wäre das ja mit Kenneth Jam schon mal ausgeschlossen, dass die jetzt runtergehen.
Stimmt.
Also ich war der Meinung, dass ich das so, auch das Ronny ist damals gesagt, dass das längere Verträge waren. Und Ahnung, aber
es ist halt alles, um ein bisschen Stabilität reinzubekommen. Ne?
Ja.
Weiß einer von euch eigentlich, ob es bei, weil wir haben eben über Paris-Roubaix geredet, das war immer das Eintagesrennen, wo es das meiste Preisgeld gibt. Wie sah das da für Frauen aus? Weil bei der Flandern-Rundfahrt war es so krass, dass die irgendwie, das war nur ein Zehntel oder so von dem Männerpreisgeld, kann das sein?
Ich weiß es gar nicht. Lustig, oder? Ich habe mich überhaupt gar nicht damit beschäftigt. Ich wollte einfach nur dieses...
Ja, richtige Sportlerin. Nur für die Ehre, nicht fürs Geld.
Genau. Naja, im Normalfall, ja, irgendwie interessiert es schon. Aber man muss sagen, die ganz großen Dinger, das weiß man dann schon immer so. Jeder will Ride London fahren und... oder diese OVO Women's Tour. Da gibt es halt richtig, richtig Preisgeld dann mal. Aber ansonsten ist da ja jetzt auch, also sind da ja die wenigen Ausstecher dabei, wo man weiß, oh, da gibt es richtig viel Geld und ansonsten pegelt sich das alles schon irgendwo so beim Gleichen ein, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Paris-Roubaix gewesen wäre. Ich habe jetzt auf jeden Fall nicht von anderen gehört, dass das jetzt hat, eins von den Preisgeld
Dingern ist. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil bei den Männern gibt es 30.000 bei den Männern.
Was gab es bei der Flandern-Rundfahrt?
Aber ich finde nichts. 20?
Ja, genau, oder so. 15 und bei uns dann 1.500.
Ey, das ist halt schon einfach ein krasser Unterschied. Also das ist halt nicht...
Hey,
das ist
da muss auch dann eigentlich die UCI doch... Da ist doch die UCI für verantwortlich, weil die legen ja zumindest mal das mindeste Preisgeld fest. So, Also du kannst dann, also Roubaix gibt dann halt immer noch on top, ne? Also als World Tour Eintagesrennen gibt es, glaube ich, so, sind, glaube ich, 10 oder 15 das Mindeste. Und dann, wenn der Veranstalter sagt, okay, wir machen halt 30, dann geht das. Aber du kannst nicht weniger machen. Mhm. Und da muss doch, das verstehe ich überhaupt nicht, warum das noch nicht so ist.
Ja, guter also Punkt auf jeden Fall.
Ich meine, wenn man sich das Gesamtbudget von der Veranstaltung anguckt, dann macht es gar nicht so einen großen Unterschied.
Das stimmt auf jeden Fall. Also gebe ich dir recht. Also bei uns sind auf jeden Fall die Briten da, die extrem nachgezogen haben. Und das weiß ich. Also Tour of Britain Männer, die haben, glaube ich, das ist ja aber dann nur ein zweites Kategorie-Rennen bei den Männern, oder?
Genau, 2.1. Ja. Ich glaube gar kein HC, sondern nur 2.1. Ja.
Aber da hätte es jetzt bei der OVO Women's Tour, glaube ich, gleiches Preisgeld geben wie bei den Männern. Und bei Ride London wollten sie dieses Jahr auch nochmal richtig, richtig anheben, das Preisgeld. Und ja, da tut es dann schon weh, wie letztes Jahr, wo dann Kirsten Wild der Sieg aberkannt wurde. Das hat uns dann schon weh getan. Hat man sich schon so gefreut und tsching, tsching, aber dann
schon ausgerechnet.
Bei den Männern ist es ja jetzt gerade so, dass so eine Generation hochkommt, die zum ersten Mal irgendwie super erstaunlich stark ist und direkt mitfahren kann. Gibt es ja bei den Frauen auch solche Tendenzen? Du bist ja jetzt schon wirklich eine Weile dabei, aber immer noch bei den Besten. Und hast jetzt vielleicht mit Liane Lippert jemanden auch in Deutschland, wo man sieht, die ist auf jeden Fall wahrscheinlich mal in der Lage, ganz vorne reinzufahren?
Also ich habe jetzt das Gefühl, so ganz krass wie bei den Männern, also jetzt wo auf einmal, das sind jetzt ja wirklich mehr als nur einer, die auf einmal, wie wenn sie direkt von den Junioren durchgestartet wären, oder es ist ja auch ein Fakt quasi, dass es so ist. Also da gibt es mit Sicherheit so die Einzelnen, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt ein voller Trend ist, dass die kommen und direkt da sind und uns um die Ohren fahren. Im Gegenteil, es gibt auch wirklich echt schon Ältere, die die ganze Zeit vorne mitfahren. Also Annemiek van Vleuten zum Beispiel ist ja
Marianne Voss.
Ja, auf jeden Fall gegen Ende 30. Ja, Marianne Voss, die ist noch nie älter wie ich. Ne?
Ach, die ist noch gar nicht so alt?
Nee, die war eine von denen zum Beispiel. Die war aber, Marianne Voss war eigentlich ein Evenepoel.
Die ist einfach schon so ewig dabei, weil sie so früh angefangen hat. Ja. Okay.
Ich meine, die war, als ich Juniorenfahrer war, ja. hat die schon bei Olympischen Spielen, ist die vorne rumgefahren.
Ja.
Und ich glaube, die ist ja, du bist 85, du bist 87 oder 88? Nee,
88, genau. 88. Ich glaube, sie ist 87, oder?
Ja, genau, oder vielleicht sogar aus 86. Ich weiß, auf jeden Fall, es war so krass, wie ich dachte, Alter, die ist so alt wie ich oder in der Zeit jünger. Und dann fährt die, gewinnt da einfach alles. Und das ist ja jetzt ja schon irgendwie 15 Jahre her.
Ja, also diese Ausnahmetalente gibt es auf jeden Fall. Also die gibt es auf jeden Fall. Und sie war so eine, die dadurch gestartet ist, direkt von den Junioren rein. Und ja, und da war, gibt es auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da der volle Trend so geht. Und man darf auch nicht vergessen, bei uns gibt es halt gar keine Zwischenklasse. Also es gibt ja nicht nochmal eine U23 oder so. Gut, die hat jetzt Evenepoel auch nicht gebraucht, aber die gibt es ja bei uns jetzt wirklich gar nicht. Also die gehen ja direkt gleich von Junioren auf in die Frauenklasse rein.
Und denkst du, dass sich da in Zukunft was ändern wird? Weil es gibt das auch, glaube ich, jetzt Europameister, also irgendein Sport, da gibt es ja jetzt U23 Frauen.
Ja, Europameisterschaften.
Europameisterschaften, ja. Ne?
Ja, genau. Immer bei Europameisterschaften gibt es eine U23 Meisterschaft.
Genau, gibt es dann Tendenzen, dass es irgendwie jetzt auch in Zukunft dann eine WM gibt?
Ich weiß nicht genau, aber es wurde schon immer mal, also auch so, man hört immer mal, dass es so mit der Plan ist, mal eine U23 aufzubauen, aber dazu muss sich ja auch die World Tour erstmal so etabliert haben, dass man überhaupt sagen kann, hey, wir machen da nochmal einen Cut und machen da nochmal eine Zwischenklasse rein. Ob es eine WM geben wird, ich weiß es nicht. Es ist halt schon so, dass die U23-Fahrer teilweise schon vorne mitfahren. Und dann würde ich mich als U23-Fahrer natürlich auch dafür entscheiden, die große WM zu fahren, denke ich.
Nochmal zurück zu Liane Lippert. freut man sich da, dass es national jemand Gutes nachkommt? Ist das eine Konkurrenzsituation? Ihr seid jetzt echt eine super starke WM gefahren, beide unter den Top Ten gelandet. Hat ihr vielleicht ein bisschen mehr gelegen, der Kurs? Wobei ich dann auch dachte, du wirst Neunte, kann man jetzt eigentlich auch nicht so richtig sagen, dass eine von beiden besser war. Wie ist da das Verhältnis und wie siehst du ihre Karriere da im Moment?
Ja, ich freue mich wahnsinnig, also dass da Talente nachkommen, also auch die Franziska Koch, die ist jetzt ja noch nicht ganz erfolgreich wie Liane, aber ja auch noch ein paar Jahre jünger, die auf jeden Fall da von unten nachrückt und nachkommt. Ich finde es super und generell, also ob Konkurrenz oder nicht, also wenn wir das BDR-Trikot anhaben, dann sind wir Teamkollegen und ansonsten belebt Konkurrenz das Geschäft. Ich freue mich für sie und wir sind auch eindeutig bei der WM für sie gefahren. Also wir sollten uns schon beide quasi frisch halten für dann, wenn es in die heiße Phase geht. Aber sie war schon unser Leader und deswegen hat mein Platz da in der Spitzengruppe sich sehr gut gemacht, weil ich dann einfach auch da sein konnte im Finale, nochmal für sie was machen konnte und die Platzierung super. Ich habe mich da auch riesig für sie gefreut und ich denke, es ist auf jeden Fall eine Fahrerin, die uns in den nächsten Jahren wahnsinnig viel Spaß bereiten wird.
So, wollen wir mal zu den persönlichen Fragen kommen? Poesiealbum? Wollt ihr noch was von der Karriere wissen?
Ich hätte auch direkt eine persönliche Frage. Was ist mit deinem Küchenschrank da hinten los?
Ist der von CRTC?
Nee, ist der nicht. Okay, funny story. Der war vorher nicht da. Also die Türen waren nicht da, ne? Also für die, die jetzt zuhören, das sind so zwei schräge Schranktüren, richtig schräg, die, wie wenn sie da nicht hingehören würden. Auf jeden Fall war die vorher gar nicht da und es war einfach offen. Offenes Chaos vom Vormieter. Und dann kam mein Cousin mal hier und hat den Tisch zusammengebaut, auf dem gerade mein Laptop steht. Und dann habe ich gesagt, du, wir müssen da was machen. Ich kann es nicht so offen lassen. Es sieht aus wie Chaos. Es muss zu. Und dann hat er gesagt, du, dann müssen wir was ganz anderes machen, weil das Holz, was da schon dran ist, das ist echt uralt und sowas kriege ich nicht her. Komm, ich mach dir mal was Cooles. Das ist dabei entstanden.
Ernsthaft?
Also das hängt gar nicht schief, sondern das ist einfach so.
Das ist so gemacht. Das hat mein Cousin gebastelt. Guck mal, da geht's so.
Ja, das scheint auf jeden Fall sehr kreativ zu sein, ja.
Ja, also aber so im Ganzen sieht das eigentlich ganz cool aus und passt jetzt zum Tisch und dem restlichen. Hier ist auch noch das gleiche Holz nochmal verbaut hier hinten. Und deswegen sieht es im Ganzen dann eigentlich echt cool aus und tausendmal besser als vorher, wo es einfach offen war und alles wildes Chaos.
Du kannst ja aussuchen, schlimmster Hungerast oder schlimmster Kater? Irgendeine Story.
Schlimmster Kater ist eigentlich zu langweilig, weil ich bin so eine eigentlich, die der... Echt?
Die keinen Kater hat.
Ja, nein.
Vollgas ohne.
Okay. Ich zieh durch. Schlimmster Kater eigentlich hatten wir unser Teamtreffen und am nächsten Tag musste ich parat stehen bei so einer, ja, wir mussten alle da sein, Fahrervorstellungen, Vorstellungen von der Firma und so weiter. Und ja, wir hatten am Abend vorher ein bisschen eine Feier gehabt, aber also es waren alle Leute da, auch die Geschäftsführer von anderen Ländern und so. Und zum Glück waren irgendwie alle ein bisschen angetrunken gewesen. Und auf jeden Fall habe ich da erstmal verschlafen, was mir übelst peinlich war am nächsten Tag und war total spät dran zu diesem Treffen. Und wir standen dann natürlich in dem ganzen Raum und wurden alle vorgestellt und so, es war alles gar kein Problem. Aber ich hatte verschlafen, das fand ich wirklich erstens mal richtig schlimm und mein Glück war nur, dass es fast allen anderen im Raum genauso ging wie mir. Und am selben Tag sind wir dann noch so auf so eine Brücke gewandert, so eine Schwebebrücke über der Straße hier in der Nähe von Reute. Und das da hochzulaufen fand ich gar nicht so lustig, mir war es nicht besonders schlecht, aber es war einfach die ganze Situation, dass es einfach die, wir da mit dem Team waren und ich da verschlafen hatte und es eigentlich total wichtig gewesen wäre, da on time zu sein und ja, es war...
Wir können die Frage in Zukunft auf jeden Fall auf schlimmster Kater beim Teamtreffen konkretisieren, weil
auf jeden Fall.
Die Chance relativ hoch, dass er wirklich auch dann da war.
Ja. Sehr gut.
Ja, genau. Ja,
ich habe jetzt hier noch Technikerfahrungen und so Buchempfehlungen aufgeschrieben, aber was hast du eigentlich beides schon gesagt? Wir haben zumindest schon über entweder orale Kettenblätter geredet und ein Buch, das mit dem, das kannst du eigentlich nochmal sagen, das, weil so ein paar Hörerinnen haben wir ja doch. Und diese Roar hieß das, oder was?
Ja, genau, Roar. Und das hat diese Stacey Sims geschrieben. Ich bin der Meinung, dass die von Osmo, von dem Nutrition-Zeug, Getränkepulver, was auch immer, dass sie da auch involviert ist. Und die... ja, da total offen einfach damit umgeht und auch selber ihre Erfahrungen als Sportler dann schildert und wie es ihr ging und wie sich das dann auch verändert hat, als sie mal darauf geachtet hat, sich einfach besser zu ernähren oder gezielter zu ernähren, auch was den Zyklus angeht.
Ich denke mal, für manche Fahrerinnen ist es schon auch dann mehr Problem, beziehungsweise dass sie mehr Auswirkungen haben. Ich habe es auf jeden Fall auch schon gehört. Fahrerbingo. In deiner kompletten Karriere im Fahrerfeld, es muss nicht deine Mannschaft sein, kann deine Mannschaft sein, irgendwie Fahrerfeld, wer ist dir besonders in Erinnerung, neben wem fährst du besonders gerne, respektiert, besonders lustig, was auch immer, eine Person, die heraussticht für dich?
Chantal Blaak. Achso, jetzt heißt sie Van den Broek Blaak. Ja. Jetzt wirst du bestimmt auch wissen, warum.
Richtig.
War mal meine Teamkollegin? Und ich habe eine Zeit lang in Holland gewohnt oder hatte eine Wohnung da anderthalb Jahre lang und wir sind total viel zusammen trainieren gegangen. Wir waren auch Teamkolleginnen in dem Jahr und sie hat immer mir erzählt vom Gewinnen. Sie wollte immer gewinnen. Und sie hat mir so viel vom Gewinnen erzählt, dass ich auch irgendwann gewinnen wollte. Und wen wundert's, das war natürlich der Winter von 2013 auf 2014. Und dann hat sie noch immer zu mir gesagt, du Lisa, wir trainieren echt so hart jeden Tag, wir machen einander mal Weltmeister. Ich sag's dir, wir machen einander noch Weltmeister. Mittlerweile war ich Weltmeister und sie Weltmeister. Und das sind einfach so Erinnerungen, die mir, das ist mir so drin, eigentlich hat sie nur allein dadurch, dass sie mir ständig davon erzählt hat, dass sie jetzt unbedingt das nächste Radrennen gewinnen will, wollte ich auch unbedingt gewinnen. Und ja, kleine Anekdote, aber das ist auf jeden Fall, ja, Chantal Van den Broek Blaak.
Gut, auf die Idee muss man halt auch erstmal kommen, ne? Rennen gewinnen will.
Ja, ich meine, ich weiß, dass jeder will gewinnen, aber es ist irgendwie, die hat das so energisch wollen. Mhm. Also die wollte das so sehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das, also kennt ihr nicht die Leute, die irgendwie Radsport machen, aber die wollen irgendwie schon gewinnen, aber man muss da schon dafür brennen, um dann auch wirklich zu gewinnen. Mhm. Und das Feuer, das hat die mir einfach mitgegeben. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber die hat es auf jeden Fall in mir ausgelöst, okay, dass ich nichts anderes wollte als gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und ja, das fand ich cool irgendwie. War eine coole Zeit auch. Und dieser Satz, wir machen einander nochmal Weltmeister, der hat sich auch eingeprägt.
Krass. Ja, krass. Gute Story. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Manche zumindest mal fahren dann auch irgendwann, ja, geben sich mit Helferdiensten zufrieden oder wie auch immer. Und
ja,
manche,
bei
wem das so krass war, den ich kennengelernt habe, war halt Mark Cavendish zum Beispiel, bei dem ging es immer nur auch um Radrennen zu gewinnen. Also ich glaube, es gab gar keinen anderen Grund, warum der überhaupt Rad gefahren ist oder immer noch fährt.
Eine Frage, die mich noch beschäftigt hat, jetzt um kurz nochmal reinzugrätschen ins Fahrer-Bingo. Es kommt nämlich noch eine Frage dazu, aber was war eigentlich mit Evelyn Stevens los? Ihr wart auch mal Teamkollegen, oder?
Ja.
Und das war so eine Zeit, da habe ich auf jeden Fall auch Frauenradsport verfolgt und irgendwie war die plötzlich weg.
Ja, die hat aufgehört. Also Evelyn ist ja total spät zum Radsport gekommen. Die hat davor, ja, ist das die große Story, New York, Investment, Bankerin in der Wall Street und so. Hat dann den Radsport entdeckt, hat alles hingeschmissen, hat sich Jogginghosen gekauft und Radsport gemacht. Auch wirklich so, ne? Also die hatte vorher echt keine Jogginghose im Schrank. Und hat dann mit Radsport begonnen und war dann ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Sehr spät zum Sport kommen und die wollte dann einfach aufhören. Also sie hat dann andere Ziele. Ich glaube, dass sie eigentlich mittlerweile auch ein Kind hat und verheiratet ist und in Kalifornien lebt. Aber die wollte dann einfach
aufhören. Die war wirklich so gefühlt 2 Jahre oder so da, hat auch echt sau viel gewonnen und dann war sie weg.
Waren nicht nur 2 Jahre, oder?
Nee, die war bestimmt länger, aber so, also glaub, so, dass ich das mitgekriegt habe.
Ja. Aber 2016 hat sie aufgehört.
Ja. Ah, okay.
Mhm. Gut, aber jetzt aber nicht nur zu der wichtigsten Frage. Ja. Wen magst du nicht? Also neben wem möchtest du eigentlich nicht fahren?
Wer geht dir so richtig auf die Nerven? Oder ist dir auf die Nerven gegangen?
Jetzt sag nicht, gib keinen.
Sag nicht Niki keinen. Terpstra.
Genau, sag nicht Niki Terpstra, ist verboten.
Ja, auch auf die Gefahr hin, dass sie zuhört. Marlene Reusser ging mir dieses Jahr ziemlich auf den Keks.
Ja, relativ erfolgreich zurzeit, ja.
Ja, es ging aber gar nicht darum. Ja, ich weiß nicht, ganz oft gestürzt, genau vor mir, neben mir, hinter mir, überall. Und dann die Aktion bei den Europameisterschaften, war Zeitfahren auch so ein bisschen mit Windschatten fahren, bei Anna van der Breggen und ja, ich weiß auch nicht. Ich muss dazu sagen, dass es tut mir leid, ich kenne sie persönlich eigentlich gar nicht. Also kann ja voll die Nette sein. Ich mag sie nur nicht auf dem Rad neben mir.
Ja, genau,
so ja, aber genau, das hat man ja manchmal, ne?
Ja, aber das hat jetzt auch eigentlich nur den Grund, wie gesagt, also es ist echt wirklich auch eine, die in fast jedem Radrennen stürzt und leider war ich halt dieses Jahr ein paar Mal da ganz in der Nähe und dann bin ich auch gestürzt und manchmal auch nicht, aber es war einfach doch relativ auffällig, dass sie oft stürzt und da fahre ich dann nicht so gerne in der Nähe.
Und sonst bist du...
Hat aber jetzt nicht keine persönlichen Gründe, weil die kann ja auch total nett sein, ich weiß es nicht.
Und sonst bist du, was Positioning angeht, glaube ich, gar nicht schlecht, ne? Also so, ich meine, wer da im Schluss im Sprint immer ganz gut vorne übrig bleibt, der muss das eigentlich kennen. Aber auch in diesem Podcast, den ich da heute Morgen gehört habe, hast du auch gesagt, bei der Weltmeisterschaft, da wusstest du auf der Abfahrt, das war ein bisschen haarig, bist du immer ganz vorne reingegangen oder maximal in zweiter Position und machst dir da schon Gedanken und kannst das dann auch umsetzen.
Obwohl, obwohl der WM-Sprint, ich war ja auch da in Ponferrada, wir waren ja im Hotel und wir haben das geschaut zusammen und dachten, was macht sie denn da? Wir saßen halt mit den Jungs zusammen, haben halt euer Rennen angeschaut und dann so, weil du bist ja gar nicht gesprintet, du bist ja einfach nur gefahren. Also,
ja, ich habe mich erstmal richtig einbauen lassen. Das war ganz komisch. Okay, jetzt werde ich Letzte, jetzt habe ich es verkackt. Dann ging auf einmal die Lücke raus, aber dann konnte ich doch noch raus, doch noch vorspurten und dann war leider der Zielstrich zu früh da. Ja, das war so diese Geschichte und ich weiß auch noch, wie ich ins Hotel zurückkam und John Degenkolb auch gleich gesagt hat zu mir so, naja, der Sprint, wir dachten schon, du wirst jetzt irgendwie Letzte aus der Gruppe. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, ganz gut im Positionieren. Man wird nicht sehr viel vorne sehen im Rennen. Es ist eine Stärke und eine Schwäche zugleich. Ich denke, ich könnte ab und zu mal noch ein paar Körner sparen, ehrlich gesagt. Ich fahre auch schon sehr viel, sehr weit vorne. Jetzt nicht jetzt ganz im Wind, aber könnte ich mit, denke ich, hier und da doch noch mal ein paar Körner sparen.
Gibt es bei euch zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt, gibt es dann auch schon mittlerweile so Orientierungspunkte am Wegesrand, wo man weiß, okay, jetzt muss man lossprinten zum Beispiel. Das gibt es ja bei den Männern, das wird so überliefert von den Alten an die Jüngeren über die Generationen. Gibt es zum Beispiel vor dem Eikenberg ein Haus, das hat eine rote Tür. Sobald man das sehen kann, musst du quasi auf die Kurve zusprinten. Vielleicht kannst du dich da so ein bisschen orientieren.
Ja, also sowas mache ich mir halt auch selber, ne? Also ich mache mir öfter so, oh, hier, da sind diese riesigen Fahnen und ich weiß ganz genau, da, wenn ich die Fahne sehe und ich bin nicht vorne, dann ist es vorbei. Und dieses Jahr habe ich mir Flandern, bin ich da geblieben in Belgien und mit meiner Teamkollegin Julie Lett, die Dänin, und die ist wie so ein Flandern GPX für mich. Also die kennt das in- und auswendig, und jetzt haben wir halt ein paar Straßen anders gefahren dieses Jahr, aber sie hat mir eigentlich Flandern erklärt. Und immer ganz genau, here you have to be fearless, und wenn du dieses Haus siehst, dann musst du vorne sein. Und so ging das halt die ganze Zeit. Wenn du hier bist, dann musst du auf jeden Fall nochmal ein Gel zu dir nehmen. Und so haben wir die ganze Route irgendwie für mich mit Markern gesetzt, die wichtig für mich waren. Und das ist schon cool im Rennen dann, wenn man dann dort ist. Und eigentlich, ich brauchte auch eigentlich gar keinen Zettel mehr auf meinem Vorbau, um mir irgendwas zu merken. Ich wusste es eigentlich dann am Ende auch auswendig. Und für den Zielspurt sollte ich mir das auf jeden Fall nochmal von jemandem erklären lassen. Weil ich war ja auch oft Vierte oder Zweite. Mhm. Und das wollen wir natürlich für nächstes Jahr nochmal ändern.
Wir sind dafür.
Ja, oder? Kann es einer von euch besser?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier kann dir keiner dabei helfen.
Oh, schade.
Aber guckst du dir noch so manchmal Rennen im Nachhinein an und analysierst die dann so, was habe ich denn im Sprint falsch gemacht?
Ich mache das total selten, gell? Also ich finde es auch schlecht, dass ich das so selten mache, aber ich wollte mir jetzt unbedingt Flandern mal nochmal angucken. Und ansonsten mache ich das eigentlich selten. Besonders selten, wenn ich schlecht gefahren bin. Und das ist ja aber auch keine gute Eigenschaft, weil daraus könnte man ja am meisten lernen.
Ja, das wäre jetzt noch mein Vorschlag gewesen, vielleicht so eine Selbstanalyse.
Ja, und halt voll die gute Idee.
Ansonsten, brutalen Lead-Out.
Frag doch mal in der Familie deiner Teamkollegin. Die hat eine richtig gute Sprinterin auch.
Teutenberg.
Ja.
Ina Joko Teutenberg. Ja. Die hat auch ganz schön viele Rennen gewonnen.
Ja.
Die würde ich mal anrufen.
Ja, das ist echt gut. Ja.
Oder Dege. Wenn ihr ihn erreicht, dann kannst du ihn vielleicht nochmal sagen, er soll sich endlich mal bei mir melden.
Aber der baut gerade ein Haus.
Soll der auch ein Podcast, oder?
Ja, das ist auch ein Podcast, hat jetzt schon ein paar Mal
steht noch aus,
so halb zugesagt und dann halb abgesagt, aber irgendwie erreicht man ihn nicht mehr. So. Man sieht nur auf seinen Instagram-Stories, dass er gerade einen Traktor fährt oder
genau. Dege, komm in diesen Wagen.
mach noch eine Nominierung im Frauenradsport Deutschland. Wer sollte, wen sollten wir hier noch reinholen?
Ihr hattet Liane schon, oder?
Nee.
Liane hat
noch.
Ja.
Das könnte Liane. Auch das erste, da könnten wir auch das erste Paar in den Besenwagen einladen.
Stimmt.
Ja, das könnt ihr auch machen. Also Liane, das wird auf jeden Fall lustig. Liane. Muss ich noch mehr sagen? ja. Nee, Liane müsst ihr einladen, auf jeden Fall. Das wird
reicht.
Lustig. Okay.
Alright.
Ach, und Lynn, was ist denn mit Lynn Teutenberg?
Da laden wir machen einen Familienpodcast.
Genau, richtig.
Total.
Also mit den Teutenbergs könnte man echt einen Familienpodcast machen, oder?
Ja, das ist ja so ein bisschen.
Ja, müssen wir aber einen ganzen Besenbus machen.
Du wirst ja irgendwie anstrengend, das ist immer die Teutenberg-Statistik zu gewinnen beim Rennen. Das ging jetzt bei den Klassikern total gut.
Wie die Teutenberg-Statistik zu gewinnen.
Ja, das ist
die Teutenberg-Statistik.
Ja, also Ziel Nummer 1 war ja, mein Pro-Cycling-Stats nicht abzufacken. Ziel Nummer 2, die Teutenberg-Statistik zu gewinnen, weil ist ja so, dass Ina Joko Teutenberg sitzt ja bei Trek Segafredo im Auto und der Lynn ihr Papa bei Canyon SRAM, und dann ist Lynn meine Teamkollegin, und natürlich, wer das beste Familienergebnis mit nach Hause bringt, der ist der King. Vielleicht hatte ja dann ihr Bruder auch noch ein Radrennen an dem Wochenende. Und wer dann das beste Ergebnis mit nach Hause bringt.
Der ist Europameister geworden an dem Wochenende, glaube ich, oder? oder hat eine Medaille geholt?
Ach, das war bestimmt vor dem Rennen.
Das war bestimmt vor dem Rennen,
ja. Ja, genau. Aber da war ja sie auch selber da. Da hat sie ja selber auch Medaille gewonnen.
Ja, okay, von gut. Dem her. In der Familie ist auf jeden Fall immer hoher Stressfaktor, was die Ergebnisse angeht.
Ja, die solltet ihr auch mal einladen.
Safe.
Ja. Alles klar, machen wir.
Oder ihr fragt mal die Mutter, wie sie eigentlich damit klarkommt. Dass dann alle immer hier... Oh.
So aber eine, so eine ähnliche Idee hatten wir schon mal, ja.
Lynn ist die Tochter von Sven Lars. Oder von Lars?
Nein, von Lars.
Und Lars ist echt im Auto bei Canyon Swim. Ich dachte, der macht Performance Management und sowas.
Ah, okay. Ja, aber der macht auch öfter sportliche Leiter.
Ah, okay.
Und genau.
Aber Lars hat Lars auch Kinder, die Radfahren?
Sven.
Sven.
Nee, Sven.
Nicht, dass ich wüsste. Also, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ich kenne eben nur Tim und Lynn.
Okay. Verwirrend.
Jetzt kompliziert für den, der nicht die Teutenbergs kennt, wird es jetzt kompliziert. Aber wir haben diese Familienepisode auf dem Plan stehen, ja. Aber das mit der Mutter ist auch eine gute Idee.
Auf jeden Fall.
Ja, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Und ich darf Dankeschön sagen, dass du Rede und Antwort bestanden hast. Das war sehr spannend. Ich fand das sehr gut heute.
Ja, es hat mich auch sehr gefreut.
Erste Besenwagenfahrt,
ich habe auch tatsächlich erste Besenwagenfahrt, war cool. Ich habe auch tatsächlich noch nicht so oft Podcast gemacht, aber das hast du ja schon selber rausgeguckt.
Ja, aber geil, dass der noch da war auch von 2014.
Genau. Ja, wundert mich total. Ja, voll.
Aber hörst du selber den Besenwagen? Oder?
Ja, sonst hätte sie ja...
Ich habe nur nicht oft... also auf jeden Fall noch nicht bis zum Ende gehört, sonst hätte ich ja Fahrradbingo gekannt. Ich habe mich voll geoutet. Ich dachte so, no way. Aber ja.
Machen wir aber auch nicht immer. Also deswegen... Eigentlich immer nur mit Gast vielleicht.
Ja. Alright, gut. Dann vielen Dank.
Ja, ich sage auch nochmal danke und ich bin gespannt, Paris-Roubaix nächstes Jahr. Hoffen wir alle, dass es stattfindet.
Genau. Yes.
Und dass es regnet, sorry.
Ja, es ist, manche Rennen sind einfach geiler im Regen, aber ich mag das dann auch.
Tom Boden hat immer gesagt, Paris-Roubaix im Regen ist besser, weil dann wird nicht so schnell gefahren.
Ey, es ist auch besser. Ich bin's gefahren bei der Tour damals und es war geil im Regen, Mann. Es war einfach so geil. Ja. Hat auch richtig, also wenn du Radfahren kannst, macht Spaß. Wenn du nicht Radfahren kannst, dann hast du noch mehr Probleme als ohnehin schon. Gut. Also.
Okay.
Ciao.
Schönen Abend noch. Ciao.
Ciao.
Ciao.